95%, der KMU-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Informationen für kleine und mittelständige Unternehmen. Heute Ihr Gastgeber, Guido Reusch. Hallo zusammen zu einer neuen Folge von 97% KMU, dem Podcast für kleine und mittlere Unternehmen mit Fragestellungen, die uns vielfach interessieren. Heute zu Gast Dr. Christoph Pitsch, Anwalt in den Rechtsgebieten Steuerrecht, Strafrecht und heute interessant Gesellschaft und Unternehmensrecht. Christoph ist Anwalt in Trier. Praktiziert seit über 20 Jahren jetzt, seit 2002 und wird uns zu einer besonderen Fragestellung begleiten, nämlich Werbung versus Information ist das Thema heute. Kaltakquise per E-Mail für Unternehmen. Christoph, herzlich willkommen im Podcast. Habe ich irgendwas vergessen bei der Vorstellung?
Schönen guten Morgen, Guido. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich glaube, wir springen direkt in die Themen rein und haben uns ja einiges vorgenommen heute Morgen und freue mich auf die Besprechung mit dir.
Gut, dann lass mich direkt die erste Frage stellen. Stimmt es wirklich, dass wer per E-Mail jemanden kontaktiert, ohne vorheriges Okay von diesem, dass er sich bereits damit strafbar macht?
Nein, wir haben ja viel unter Strafe gestellt, aber das nicht. Der Gesetzgeber hat dieses Werberecht in Deutschland in einem Gesetz geregelt, das wir seit Jahrzehnten haben, aber auch ständig fortbilden. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, sperriges Monster, UWG, unlauterer Wettbewerb, also wo unfaire Geschäftspraktiken im Prinzip definiert werden und in gewissen Weisen auch sanktioniert. Und man hat das Mittel der Strafbarkeit nur für besonders irreführende Werbung aufgelegt. Wenn jemand besonders günstig wirbt mit unwahren Angaben zu einem Produkt, dann kann er mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren Geldstrafe bestraft werden. Das, sage ich mal, ist der Teppichhändler, der mit Nachlässen wirbt und behauptet, dass das alles aus Seide und Hand geknüpft sei und in Wirklichkeit käme die Ware aus einer Fabrik und wäre nicht aus Seide. Das ist also ein bisschen so der Täuschungs- oder Betrugscharakter dahinter. Und was man auch jetzt kaputt gemacht hat vom Gesetzgeber unter Strafe gestellt hat, ist das Modell, man kennt es, wo früher die teilweise Hausfrauen untereinander sich diese Plastikaufbewahrungsdosen verkauft haben. Also wenn man jemanden in Kette Verbraucher anwirbt und sagt, wenn du, lieber Verbraucher, mir einen weiteren Verbraucher anschleppst, der was kaufen will, dann kriegst du in Zukunft Rabatt bei mir. Also diese Rabattsysteme, Staubsauger, Dosen aus hochwertigem Plastik oder Küchenmaschinen, diese Rabattsysteme hat man als strafbare Werbung inzwischen definiert. Und deswegen sind die meines Erachtens auch soweit verschwunden.
Und okay, also ich muss jetzt nicht damit rechnen, dass wenn ich jemanden per E-Mail kontaktiere, dass ich direkt eine Straftat begehe. Habe ich richtig verstanden. Ne? Erlaubt ist es auch nicht.
Ja, auch das ist schwierig. Also vielleicht unter der Strafbarkeitsgrenze hat der deutsche Gesetzgeber immer noch das Bußgeld, also sogenannte Ordnungswidrigkeit in den Gesetzen drin, dass man sagt, naja, ins Gefängnis muss man nicht, aber man soll Geld zahlen. Das ist für eine irreguläre E-Mail-Werbung auch nicht vorgesehen, sondern das hat man in dem Gesetz dann auch Paragraph 20 unter unerlaubten Telefonanrufen gefestigt. Also wer einen Verbraucher anruft, ohne dass der Verbraucher vorher einverstanden war und will ihm am Telefon irgendeine Werbemaßnahme andienen lassen, der handelt ordnungswidrig und kann dann im Einzelfall bis zu 300.000 Euro auch bekommen. Man wollte also diese Telefonakquise durch Callcenter und Belästigungen wirklich verbieten. Das ist übrigens auch der Grund, warum man das unter Bußgeld oder Strafe stellt, weil der Gesetzgeber sagt, besondere Formen der Werbung sollen illegal sein, und nicht erlaubt sein. Man geht da gar nicht auf den Inhalt und sagt, man stört sich über die Art und Weise, was da inhaltlich angeboten wird, sondern man sagt einfach, der Verbraucher oder der Unternehmer soll in seiner negativen Informationsfreiheit geschützt werden. Der soll einfach nicht belästigt werden. Der will nicht unbedingt mit Werbung konfrontiert sein zu jeder Zeit. Und deswegen hat man eben zu diesen scharfen Instrumenten gegriffen. Bußgeld, Strafe für gewisse Dinge, aber für unerlaubte oder unlautere E-Mail-Werbung gibt es keine Strafsanktionen, sondern da hat man einfach zivilrechtliche Ansprüche geschaffen, die es schon immer gab, auf Unterlassung in Zukunft, auf Übernahme von Abmahnkosten, in der Regel Vertragsstrafenbildung. Und dafür gibt es dann eben auch die Möglichkeit, dass nicht nur ein Empfänger, ein Unternehmer, der etwas erhalten hat, das er nicht möchte, sich wehrt vor dem Zivilgericht, sondern auch die Industrie- und Handelskammern haben das Recht zu klagen gegen einen störenden Werbetreibenden oder die Abmahnvereine in Anführungsstrichen. Es gibt da die Möglichkeit, dass der deutsche Gesetzgeber quasi die Einhaltung dieser Regeln fast schon privatisiert hat, weil er gesagt hat, wir haben ja dafür keine Polizei, es gibt keine Internetpolizei, die sich mit der Lauterkeit von Werbung befasst, sondern da darf im Prinzip jeder in Deutschland eigene Abmahnvereine gründen und darf dann auch auftreten und gerichtlich klagen. Und das wird auch flächendeckend praktiziert. Ja.
Okay, also ich fasse das nochmal zusammen. Ich mache mir nicht strafbar. Ich habe auch wenig Chancen auf eine Ordnungswidrigkeit. Aber ich muss damit rechnen, wenn ich jemand eine E-Mail geschickt habe und sein Okay vorher nicht hatte, dass mich die IHK oder ein Abmahnverein durchaus da zur Ader lässt. Jetzt stellt sich da bei mir die Frage, was ist denn eigentlich Werbung? Ich habe ein bisschen recherchiert dazu und bin im unlauteren Wettbewerbsgesetz UWG mal überhaupt nicht auf eine Definition gestoßen, was denn eigentlich Werbung ist.
Ja, es ist sehr betrüblich, dass das nicht geschehen ist. Das hätte der Gesetzgeber aus Gründen der Klarheit machen können und meines Erachtens auch machen müssen. Es wäre gar kein Problem gewesen. Wir haben diese Definition allerdings nicht in den deutschen Gesetz, sondern seit ungefähr 20 Jahren, müssen Sie sich vorstellen, hat sich die Europäische Union, also unser Staatenbund in Brüssel, des Themas angenommen und auf die Fahnen geschrieben, Wettbewerbsregeln aufzustellen und umzusetzen. Das hat der Gesetzgeber in Brüssel gemacht, indem er Richtlinien erlassen hat, mehrere Richtlinien, die sich mit dem Thema befassen und die dann von den nationalen Parlamenten in Deutschland, dem Bundestag, umgesetzt werden sollen. Aber der Deutsche Bundestag hat leider keine allgemeingültige Definition übernommen, aber wir werden, wenn wir in das Europarecht reinschauen, fündig. Da hat es dann ausreichend Definitionen, die sich teilweise überschneiden oder ähnlich sind, wo wir wissen, was ist Werbung. Und wenn man dann zum Beispiel in den Oberbegriff reingeht, den die Europäische Union 2006 in der Werberichtlinie gemacht hat, da heißt Werbung, sei jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels oder Gewerbes oder Handwerks oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen etc. zu fördern. Also sagt man, wenn derjenige eine Information äußert mit dem Ziel, Waren oder Dienstleistungsabsätze zu fördern, dann sei das bereits Werbung. Diese Definition der Werberichtlinie hat man dann später auch verfeinert in anderen Rechtsakten der Europäischen Union, zum Beispiel 2005 unlautere Geschäftspraktiken-Richtlinien, die eigentlich gegen für Verbraucherschutz streiten. Da hat man gesagt, Geschäftspraktik ist jede kommerzielle Mitteilung inklusive Werbung und Marketing. Und da hat gesagt, kommerzielle Mitteilung ist kommerzielle Kommunikation, ist jede Form der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Warenabsatzes oder Dienstleistungsabsatzes oder des Erscheinungsbildes eines Unternehmens. Und damit hat man im Prinzip einen Oberbegriff geschaffen, worunter fast jede Kontaktaufnahme fällt, die letztendlich irgendwo der Selbstdarstellung und damit mittelbar auch dem Warenabsatz oder Dienstleistungsabsatz dienen kann, von der Zweckrichtung her. Und damit sind natürlich dann ja Newsletter und fast alles eigentlich begrifflich von diesem Thema umfasst. Und das hat dann
also wenn ich schreibe, wir beraten im Bereich Einkauf und Automatisierung, also für als Unternehmensberatung, dann ist das schon Werbung oder ist das reine Information?
Das ist egal, weil es auf jeden Fall eine kommerzielle Mitteilung, eine kommerzielle Kommunikation. Und die stellt der Gesetzgeber in unserem Gesetz gegen Unternehmerwettbewerb im Prinzip der Werbung gleich und sagt, die Werbung ist nur ein spezieller Unterfall dieser kommerziellen Kommunikation, die ein Werbender von sich gibt. Ja. Und damit hat man
jetzt trete ich von der E-Mail, die ich eigentlich schreiben wollte, die sich gerade als schwierig gestaltet in ihrem Konstrukt der Werbung, trete ich 3 Schritte zurück in das Zeitalter 1990 und mache wieder Werbung per Brief. Ja, ich schreibe denen jetzt einen Brief und sag, ich berate in Sachen Einkauf und Automatisierung.
Ja, guter Hinweis.
Ist auch Werbung, oder?
Ja, das ist Werbung, und die ist erlaubt. Man hat bei der Frage der Zusendung von Post oder anderen vertriebsgestützten Werbebriefen, die in einem Briefkasten auch physisch landen, im Prinzip nur eine einzige Schranke aufgestellt als Gesetzgeber und hat gesagt, wenn da ein Aufkleber drauf ist, bitte keine Werbung, dann kann man sich dagegen wehren, aber ansonsten kann man sich nicht gegen das Zuschicken von physischer Post wehren. Hier werden natürlich dann die Dinge ungleich behandelt. Da wird das physische Blatt Papier, was vielleicht viel lästiger ist, weil man es auch entsorgen muss, wird privilegiert im Verhältnis zu einer elektronischen Post. Und diese Ungleichbehandlung ist eben ja dem Zeitgeist geschuldet. Vielleicht hat man auch gedacht, Post brauchen wir gar nicht mehr zu regeln, man nutzt auch niemand mehr in Zukunft. Aber das ist so ein Anachronismus, wo ich untereinander Wertungswidersprüche natürlich sehe und sagt, wenn du sicher sein willst, kannst du als werbender Unternehmer immer zum Mittel des Briefes greifen, der Infopost, ja, des Werbebriefes. Das ist sozusagen State of the Art und recht sicher. Und die modernere Form der E-Mail, die auch umweltbewusster ist und weniger Müll verursacht, die ist vom Gesetzgeber schärfer konturiert worden.
Warum? Ist das nicht direkt eine unlautere Subvention eines teilprivatisierten Unternehmens wie der Post?
Ja,
also die Frage muss man sich doch definitiv stellen, oder?
Ja.
Weil wie soll denn mein Briefträger entscheiden, ob er diesen Brief einwerfen darf oder nicht, wenn ich an die Hände der Geschäftsleitung schreibe mit
Absolut.
Richtiger Straße und Hausnummer
Absolut.
Dabei?
Absolut. Ja? Wenn der werbende Inhalt mit der Deutschen Post AG zugestellt wird und einem verschlossenen Brief sich befindet und im Fenster steht drin Infopost und drunter die Adresse des Unternehmens mit der entsprechenden richtigen Adresse, dann muss der Briefträger den da einwerfen. Dann ist das auch keine Werbung, die abgeblockt wird durch den Aufkleber. Bitte keine Werbung. Bitte keine Werbung als Aufkleber hilft nur, wenn der Schüler kommt und das örtliche Rathausmagazin einwirft und da ein paar Beilagen dabei sind. Ne? Das darf dann der Schüler nicht. Ne? Aber die schlau gestaltete Infopost, die muss eingeworfen werden und da ist dann egal, dass die auch Aufwand verursacht beim Unternehmer, wenn man sie entsorgen müsste. Man privilegiert hier in der Tat ein altes Fossil aus der Werbezeit und geht mit den elektronischen Medien schärfer um. Ja, das ist aber oft der Politik, dass die Rechtssysteme und Entwicklungen nicht synchron und schlau aufeinander abgestimmt sind und man sich zu Recht sagt, hier werden ständig Dinge unklar oder ungerecht behandelt Und das hilft aber nichts. Sie haben an der Stelle der Gesetzgeber wird es nicht besser oder nicht besser synchron machen. Es wird immer ein Hase-Igel-Spiel sein, dass die Technik oder der Markt gewisse Formen vorgibt und alle wollen das dann machen. Und wenn es lästig genug wird und alle sich genug beschwert haben, dann wird es durch die Politik eingegrätscht. Das ist so das Spiel, was wir seit 50 Jahren hier haben. Ein Hase-Igel-Spiel und irgendwann wird auch die E-Mail keinen mehr interessieren, weil wir andere Formen der Kommunikation haben werden. Und das sieht man ja bei Meta-Konzernen, wenn man da die Apps öffnet und will eigentlich nur Fotos von seinen Freunden sehen, dann kriegst du erstmal Skijacken und Sportwagen angeboten, wo du sagst, ist ja auch eine Form der Belästigung, die natürlich genauso stört wie eine Mail oder ähnliches. Aber es wird unterschiedlich gehandelt. Vom gesetzlichen Rahmen her leider.
Okay, kommen wir mal wieder in dieses Zeitalter zurück, verlassen das Jahr 1990 der Briefzustellung. Gibt es eine Möglichkeit für ein KMU, was es konkret tun kann, um trotzdem per E-Mail mit einem Unternehmen Kontakt aufzubauen? Ich muss dazu sagen, Telekommunikationsgesetz, ich glaube, so hieß das früher oder so ähnlich heißt das, da bist du besser drin als ich, verpflichtet ja eigentlich dazu, auf einer Website eine E-Mail im Impressum anzugeben, die ja zur Kontaktaufnahme auch definitiv bestimmt ist, bestimmt sein soll. Das ist ja der Zweck der Sache. Jetzt nutze ich diese E-Mail-Adresse des Impressums und biete dem Unternehmen meine Leistung an. Das muss ja eigentlich möglich sein, weil es ja zur Kontaktaufnahme bestimmt ist. Wo siehst du da die Grenzen und vielleicht auch Möglichkeiten, die man daraus noch ziehen könnte?
Ja, genau, vielen Dank. Mit der elektronischen Post hat sich der Gesetzgeber ja auch ausdrücklich beschäftigt und hat gesagt, beim Endkunden, beim Verbraucher geht es nur mit vorheriger Einwilligung in den Versand. Bei dem Unternehmer, beim B2B-Geschäft, ist da im Prinzip eine Ausnahme möglich, die man auch nutzen kann und sollte, dass nämlich der Unternehmer sagt, ich bin ja grundsätzlich bereit, über diesen Kommunikationsweg zu kommunizieren mit dem Markt, mit Marktteilnehmern und darüber, wie bei einem Briefkasten eben Informationen, also Post, elektronische Post zu erhalten oder zu versenden. Und darin kann im Prinzip, da werden wir jetzt ein Urteil bemühen, des Bundesgerichtshofs, was schon 15 Jahre alt ist, das stillschweigende Einverständnis gesehen werden des Unternehmers, dass man unaufgefordert kontaktiert wird von jemandem, der einem etwas anbietet. Natürlich werblich im weitesten Sinne, der sich präsentiert, der irgendwo sagt, mittelbar mit dem Ziel, dass wir ins Geschäft kommen. Ja, und der Trick wird dabei sein, oder das Spannungsfeld ist dann, dass man gucken muss, dass diese ja, das, was da angeboten wird, auch ins Portfolio des Empfängers fällt. Ja, wenn ich jetzt natürlich eine ganz andere Warengattung anbiete und ich würde einer produzierenden Fabrik Fernreisen verkaufen wollen, dann kann der Empfänger sagen, das möchte ich nicht, das ist nicht mein Portfolio. Bitte verschonen Sie mich mit dieser unaufgeforderten Kontaktierung. Dann ist das wettbewerbswidrig und kann abgemahnt oder verboten werden. Wenn es hingegen genau das Portfolio betrifft der Unternehmung, von den Warengattungen her, von den Bedarfen her, dann sollte das nicht wettbewerbswidrig sein und ist eine Möglichkeit, es ja zu versuchen. Man wird nicht sicher sein, dass man niemals im Leben abgemahnt werden kann und niemand sich gestört fühlt. Aber viele Unternehmer, so ist auch mein Eindruck, ja, selbst Unternehmer sind auch froh, wenn sie über Dinge informiert werden, die ihr Portfolio betreffen und höre durchaus zu, wenn sich eben keine Spam über sie ausbreitet, sondern eine sachliche, ruhige Information zu aktuellen Gesetzesprojekten, zu Entwicklungen in der Branche und letztendlich auch, wo Berater sich darstellen können und sagen, ihr braucht ja auch mal einen Anstoß über eine sachliche Information, die natürlich werbenden Charakter hat, aber eben nicht irreführend ist, nicht reißerisch ist. Und wir wollen alle nicht, dass wir nachts E-Mails haben, wo uns Fernreisen und Rotwein verkauft wird. Aber Produkte...
Oh, bei Rotwein bin ich da jetzt nicht so sicher. Also.
nur mit Test vorher.
Nur mit Gratis-Test, genau. Genau.
Aber ich denke, das ist etwas, was man nicht verteufeln darf, sondern nutzen könnte, mit der Gefahr, dass man im Einzelfall doch mal auf jemanden trifft, der dann zurückschreit, bitte lassen Sie das, oder es weitergibt. Aber dieses Einfallstor ist bewusst von der Rechtsprechung offengelassen worden und sollte auch genutzt werden, wenn man so das Thema Kaltakquise in Anführungsstrichen angeht.
Also hilft es denn, wenn ich dann in dieser E-Mail, die ich dann schreibe, auch zusätzlich noch drunter schreibe, wenn Sie also weiterhin keine E-Mails von mir haben möchten? Ich nutze also den Kanal hier, den ich aus dem Impressum habe, und dann sagen, Sie können sich gerne jederzeit abmelden. Bringt mich das in eine sichere Position oder ist es einfach unveränderlich?
Ja, rechtssicher wird es dadurch nicht, weil der Akt des Zusendens, wenn der rechtswidrig war, dann wird er dadurch nicht geheilt. Aber man könnte und sollte in seriösen Kommunikationsformen das anbieten. Und wenn man dann eine Rücknachricht bekommt, bitte löschen Sie meine E-Mail, dann soll es auch getan werden. Ich halte das für praktisch unverzichtbar, dass man diese Systeme so macht, dass man wirklich auf den Empfänger hört, wenn der zurück antwortet und Nein sagt oder mit einer elektronischen Abmeldung, wo man auf den Button klickt. Das sollte unverzichtbar sein heutzutage. Und das bieten alle seriösen Werbenden auch an. Und ohne sollte man so sich mit niemandem befassen, das ist richtig.
Jetzt habe ich vielleicht die E-Mail-Adresse des Geschäftsführers, die abweichend ist von der im Impressum, auch aus einer öffentlichen Quelle bekommen. Kann ich die eventuell genauso nutzen wie die E-Mail-Adresse, die im Impressum ja zur Kontaktaufnahme bestimmt ist, weil ich sage, naja, der hat ja seine E-Mail-Adresse eigentlich veröffentlicht, damit man mit ihm Kontakt aufnimmt. Okay. Ja? Ansonsten hätte er ja sagen können, nein, ich gebe meine E-Mail-Adresse nicht raus.
Okay. Genau.
Wie ist sowas zu werten?
Ja, machen ja viele, die dann eine nachgeordnete Assistenzkraft angeben mit einer E-Mail-Adresse. Das machen ja viele in der Selbstdarstellung. Und dann würde ich diese E-Mail-Adresse ebenfalls nutzen und sagen, wer auf seiner Internetseite die in irgendeiner Weise veröffentlicht, dass man sie sieht, der ist auch potenziell mit Kontaktaufnahmen einverstanden. Ja,
ja. Und dann zu sagen, okay, und wenn ich Sie auf dem falschen Fuß erwischt habe und Sie wollen keine E-Mail von mir, dann melden Sie sich ab. Da siehst du noch eine Möglichkeit. Also wir haben uns im Vorfeld ja mal über Rechtssicherheit unterhalten. Die ist nicht gegeben, weil noch nicht bis oben hin gestritten wurde und es dazu keine Rechtsaussage gibt. Aber wenn jemand, und ich spreche jetzt gerade mal von den IHKs, da ist jeder Mitarbeiter mit E-Mail auf der Webseite der IHK verbunden, dann dürfte der sich auch nicht grundsätzlich belästigt fühlen, wenn ich ihn über seine Kontaktadresse entsprechend anschreibe, oder?
Das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Deswegen, es ist eine Form, wie man dann auch miteinander umgeht, dass man eine wertschätzende Kommunikation aufbaut und wirklich auch im Einzelfall dann sicherstellt, dass bei Reaktionen des Angeschriebenen, einer negativen Reaktion auch dann keine weiteren Kontaktaufnahmeversuche mehr kommen. Ich glaube, damit kann man das meiste schon entschärfen und jemand, der nur, ich glaube, wirklich vor Gericht ziehen dann Unternehmungen, die sich wirklich belästigt fühlen, weil sie wirklich nachhaltig keine Chance haben, sich dagegen zu wehren und sich über irgendwas ärgern ein Stück weit. oder weil ein liebsamer Konkurrent sie vielleicht in irgendeiner Weise anschreit. Da gibt es auch manchmal persönliche Motive, dass man sich nicht ausstehen kann, will man nicht ausschließen. Aber ansonsten, wenn man sich wertschätzend verhält und wirklich keine Werbemüll über den Menschen ausbreitet, dann glaube ich, kann man auch, ohne dass man ständig aufs UWG setzen muss oder Angst haben muss, in seinem lokalen, regionalen Bereich kommunizieren mit Unternehmern.
Wenn ich jetzt Call to Action einbringe und sage, melden Sie sich für den Newsletter an, abonnieren Sie hier, schauen Sie dort, würde das den Charakter einer solchen E-Mail grundsätzlich verändern?
Nein, man kann ja schon mehrere Zwecke in eine E-Mail reinpacken und das Problem bei den Newslettern ist, wie kommt der Erstkontakt zustande? Ja, der Erstkontakt, das würde man meines Erachtens noch aufnehmen können, wenn man ein berechtigtes Kommunikationsinteresse hier hat an der Stelle und sagt, wir bieten einem Unternehmer eine Information oder eine Beratung oder ein Thema an. Und bieten ihm dann auch noch an, gleichzeitig, dass er einer Newsletter des Senders abonnieren kann. Da wird er von den Gerichten verlangt, in der Regel eine doppelte Bewilligung. Eigentlich wäre es richtig, wenn derjenige sagt, ich gehe auf eine Homepage von jemandem anderen und gebe da meine Daten ein und klicke dann auf Senden, Zusenden. Es wird den Wettbewerbsverstoß jetzt einer Wehre nicht heilen, aber in der Erfahrung ist es so, wenn jemand Newsletter dann einmal auf seine E-Mail-Adresse eintippt und möchte das dann haben, der wird sich anschließend nirgendwo beschweren darüber. Der kann es ja auch wieder abstellen. Also man sollte dann schon technische Systeme haben, die funktionieren. Inzwischen funktionieren sie nach meiner Betrachtung überall, so dass man sich wirklich abmelden kann und dann auch die ja der Kunde zeigt, ich will keine dauerhafte Kommunikation auf der Ebene aufbauen. Man wird die totale Sicherheit an der Stelle nie bekommen, aber mit einigermaßen realitätsnah und nicht zu reißerischer Kommunikation und klaren Dingen kann man arbeiten. Ich bekomme auch oft Werbeanrufe, einmal die Woche erzähle ich gerne von Menschen, im Moment will uns Anwälten jeder KI verkaufen und ich sage dann immer, ich höre dir 30 Sekunden zu, lieber Anrufer. Worum geht's denn? Ich interessiere mich auch dafür für das Thema, aber die meisten schaffen es dann nicht zu sagen, was sie eigentlich von mir wollen. Ja? Dann sage ich immer, wir wollen.
Da sollte ich ja meine Schulung in Elevator Pitch machen.
Ja, da kommt gar nichts. Ich sage, wollen Sie was verkaufen? Da kommt gar nichts. Dann fragen Sie nach dem Kumpel oder richten irgendwelche Grüße aus von irgendwelchen anderen Anwaltskollegen, wo ich mir sage, was möchten Sie? Und ich glaube, Unternehmer, die kontaktiert werden, die sagen, okay, ich höre 10, 20 Sekunden hin oder guck hin und dann will ich wirklich sehen, mit was habe ich es zu tun. Und wenn das dann störend empfunden wird, dann ärgert man sich drüber. Aber wenn das dann nicht störend ist und man sieht, oh, hier ist eine seriöse Information, dann guckt man interessiert mal drauf und sagt, hier veröffentlicht jemand was zu einem Gesetzesvorhaben, hier bietet mir einer ein Newsletter an, hier präsentiert sich jemand, das ist dann per se nicht so konfliktträchtig. Ja, auch wenn ich jetzt einen Wettbewerbsverstoß nicht kleinreden will, will nicht auffordern, das zu tun, aber mit Bedacht rangehen und sich vielleicht genau überlegen, welche Unternehmen man anschreibt und nicht Adresse.
Also sollte ich ja vielleicht bei der E-Mail nach deiner Definition, finde ich sehr gut, marketingtechnisch, nach etwa 20 Sekunden reinschreiben, wenn Sie keine weiteren Informationen haben möchten, klicken Sie bitte hier und nicht erst ganz, ganz klein, ganz unten, bis der sich durchgescrollt hat. Und wenn Sie weiterlesen möchten, dann freuen wir uns sehr.
Richtig.
Ja, ganz unten können Sie den Newsletter abonnieren. Das wäre ja viel geschickter, weil ich einen besseren Eindruck hinterlasse, dem Unternehmer sofort die Möglichkeit zu geben und zu sagen, oh nee, komm, hör auf, interessiert mich überhaupt nicht, klick weg, fertig.
Ja. Richtig. Das wird meines Erachtens viel zu wenig diskutiert, dass man auch eine seriöse Werbung entwickeln kann, die einfach darauf setzt, dass der Empfänger viel schneller und ohne Probleme sich dessen entledigen kann. Das sollte man definitiv überlegen und nicht die Dinge verstecken und verkomplizieren und erschweren. Ja. Also da kann man, glaube ich, sich viel Haltung auch selber angewöhnen und dadurch, man will ja am Ende auch mit dem Unternehmen in Kontakt stehen und kommen und sich eben abheben von den Dingen, die wirklich Anlass waren für diese Gesetze. Die Gesetze kommen ja nicht anlasslos, die kommen, weil es einfach die Menschen übertrieben haben und wirklich das zu einer absoluten Vermüllung der Informationssysteme geführt hat. Und deswegen ist der Gesetzgeber erst eingeschritten. Und davon müssen sich die weißen Schafe abgrenzen. Dann braucht es auch nicht die scharfen Gesetze.
Cool. Unser Thema war Werbung versus Information. Das müssen wir ja so ein bisschen revidieren nach dem Podcast, weil Werbung und Information lässt sich bei Kaltakquise nicht trennen. Das habe ich heute gelernt. Ich habe aber auch vielleicht gelernt, wo die Möglichkeit besteht, wenn man einen sachlichen Bezug herstellen kann in einer E-Mail. Also keine Weihnachtsbäume anbieten an Unternehmen, die ansonsten mit Weihnachten und Bäumen nichts zu tun haben. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir für das super interessante Gespräch, was wir ja noch 2 Stunden weiterführen könnten und den Podcast dann absolut sprengt. Also ich kann da auch nur sagen, Hut ab vor so viel Fachwissen, was du uns da heute in kurzer Zeit prima vermitteln hast. Lieber Christoph, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du heute Gast warst bei 97% KMU. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder zu einem anderen Thema, vielleicht zu einer schöneren, aber Rechtsanwälte und schöne Themen. Na, da fällt mir jetzt spontan mal nichts ein. Mir hat es sehr viel Freude bereitet und ich habe sehr viel gelernt. Der nächste Podcast in etwa 3 Wochen mit einem neuen Thema, was wir rechtzeitig noch ankündigen. Christoph, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, auch dir ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag noch.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Das war 97% der KMU-Podcast mit Guido Reusch. Für weitere Folgen der Podcast-Reihe abonniert unseren Kanal. Habt ihr Anregungen, Anmerkungen oder wollt ihr selber mal zu Gast im Podcast sein? Schreibt uns unter guidoreusch@gmail.com.